Jesus, 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 sweetest name I know. Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Sonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findst du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ein völliges Heil, völlige Erlösung hat der Herr für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht. so wie die Schwestern gesungen haben. Wir sind dankbar, auch für diesen Morgen, begrüßen alle Brüder und Schwestern weltweit, die sich online geschaltet haben, um heute Morgen Gottes Wort zu hören. Wir sind dankbar für gestern Abend, für den Segen, für sein kostbares Wort. Ich möchte auch alle Brüder und Schwestern begrüßen, hier aus Krefeld und Umgebung, die sich online geschaltet haben, um mit uns zusammen Gottes Wort zu hören. Lieber wäre es uns allen, wenn unsere Brüder und Schwestern hier die Plätze im Saal einnehmen würden. Es ist für Bruder Frank auch nicht einfach, vor leeren Sitzrängen zu reden. Aber wir hoffen, dass es bald anders wird. Wir wissen nicht wann, vielleicht nächsten Monat. Der Herr weiß es. Wir sind noch beeindruckt von das, was wir gehört haben gestern Abend. Wir haben von Josua gehört, wie er durch den Heiligen Geist geleitet im Auftrage Gottes aufblickte zum Himmel und sprach: Sonne, stehe still, Mond, bleibe stehen. Und es geschah so. Amen. Lob und Dank. Wir sind Gott dankbar. Er brauchte Tageslicht, um die Feinde Israels zu besiegen. Wir sind dankbar für das Werk, das der Herr in diesen Tagen tut. Und er wird es vollenden. Wir sind dankbar für alles, dass wir den Tag und seine Botschaft erkannt haben, dass wir erkannt haben, dass der Herr einen Propheten gemäß der Verheißung gesandt hat. Wir haben die Botschaft gehört, haben sie aufgenommen. Und wir sind dankbar. Die Botschaft ist Gottes geoffenbartes Wort. Wir sind dankbar, dass er unsere Augen geöffnet hat, um zu erkennen, was der Herr jetzt tut. Möge er uns allen, die wir heute Morgen Gottes Wort hören, Anteil auch an dem Worte Gottes, was wir gleich hören werden, schenken. Ehe Bruder Schmidt mit uns betet, lese ich ein Wort, ein bekanntes Wort aus Römer 8, von Vers 28. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, Lob und Dank, Paulus schreibt hier an die Römer, wir wissen aber, Lob und Dank. Auch wir wissen, wie es Johannes in seinem Brief geschrieben hat. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns Einsicht verliehen, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne. Wir wissen aber, schreibt Paulus hier an die Römer, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Weiter heißt es, was folgt nun hieraus? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es ja, der sie rechtfertigt. Wer will sie verurteilen? Etwa Christus Jesus, der doch für uns gestorben ist? Ja, mehr noch, der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes sitzt und auch für uns eintritt. Wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder Henkerball? Vers 37. Nein, in dem allem siegen wir weitaus durch den, der uns geliebt hat. Lob und Dank sei den Namen des Herrn. Sind das nicht klare Worte der Schrift? Müssen wir sie deuten, auslegen? Nein, der Heilige Geist macht uns Gottes Wort lebendig, führt uns hinein. Wir sind dankbar dafür. Nichts vermag uns von der Liebe Gottes zu scheiden. Ist das nicht wunderbar? Wir sind dankbar, dass er uns meint, dich und mich. Hat er uns nicht vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, sein Wort zu glauben, zu hören, geoffenbart zu bekommen, danach mit seiner Hilfe zu tun? Mein Gebet ist heute Morgen, möge der Herr alle Brüder und Schwestern, die mithören und Anteil an dieser Versammlung haben, segnen. Das geben, was ein jeder bedarf. Der Herr segne uns. Bitte, Bruder Schmidt.
Himmlischer Vater, wir sind hier und alle, die anwesend sind, o Herr, weltweit mithören. Und wie wir gehört haben, was kann uns scheiden von der Liebe? Hier steht ja geschrieben, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Gnade geschenkt hast, auch mir Gnade geschenkt, zu erkennen Zeit und Stunde und die Botschaft, die deinem Kommen vorausgeht, o Herr, in unserer Zeit. Wir erleben es und sehen es, o Herr. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Nicht irgendetwas, keine Deutung, o Herr, kein Auslegen oder sonst etwas, sondern hast uns Gnade geschenkt, weltweit. Allen Brüdern und Schwestern, die dein Wort aufgenommen haben und glauben, o Gott, schenk uns alle Ich wiederhole, schenk uns allen, o Gott, ein Verlangen, ein Sinnen, ein Streben, o Herr, dass du verherrlicht wirst in der Mitte deines Volkes. Ich danke dir. Bitte sei uns heute gnädig, wie schon erwähnt wurden, o Herr, weltweit allen. Herr, und schenk uns Gnade, dass wir das, was in unserer Zeit uns gebracht wird, das ist dein heiliges, ewig bleibendes Wort Gottes. Wir danken dir dafür und bitten dich, segne du auch die Lippen, da du durchreden wirst, und uns schenke Gnade, offene Ohren, offene Herzen, ein offenes Herz zu haben. Aber nicht nur ein Wissen, o Herr, sondern ein Glauben zur Ehre deines Namens. Amen.
Dem Herrn, unserem Gott, sei von Herzen Dank dargebracht. Man könnte sagen, wir haben bereits eine Predigt gehört. Welch eine Gnade, das Wort aufzunehmen und zu glauben und Anteil an dem zu haben, was Gott uns bereitet hat. Irdisch gesehen gehen wir durch eine Prüfungszeit als Gemeinde, aber auch die ganze Welt. Auch Politiker bestätigen, dass es einen solchen weltweiten Zustand noch nie gegeben hat. Es gab Seuchen verschiedener Art. Es gab Malaria, es gab dies und jenes, hier und da. Aber was jetzt geschieht, ist einfach völlig außer Kontrolle. Und sogar Politiker sprechen von der Apokalypse. Damit meinen sie die Offenbarung und das, was darin geschrieben steht. Und wir alle haben ja auch begriffen, was unser Herr gesagt hat, dass es geschehen würde. Und wir werden den einen Teil der Endzeit miterleben, was Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und die Erderwärmung, der Klimawandel, das erleben wir jetzt mit und mal sehen, wie lange noch. Aber das, was nach der Entrückung geschieht, werden die Ungläubigen erleben. Wenn sie zu den Hügeln und Bergen schreien werden, bedeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt. Nach der Entrückung kommt ja die Zeit. Die ersten 3,5 Jahre für die beiden Propheten und dann die große Drangsals- und Trübsalszeit, wo die 7 Posaunengerichte und die 7 Zornschalen ausgegossen werden. Es wird einen Abschluss geben hier auf Erden, mit und in der Welt. Doch uns geht es hauptsächlich darum, dass wir unsere Vollendung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, erleben. Und ehe wir
in die Wortbetrachtung übergehen, möchte ich doch sagen, so viele Anrufe, wie ich heute schon in aller Frühe und insgesamt bekommen habe, waren wohl noch nie. Von überall haben sich Brüder gemeldet. Und der eine Bruder Eli aus Kananga sagte, Bruder Frank, wir sind dankbar, dass Gott seinen Propheten gesandt hat. Und noch dankbarer, dass du die Botschaft weitertragen konntest, dass wir sie zu hören bekommen haben und glauben dürfen. Einfach wunderbar, wie Gott die Herzen lenkt. Ich könnte all die Namen nennen, derer, die angerufen haben. Der Herr möge sie segnen und auch alle, die mit uns und mit dem Herrn verbunden sind, in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Alles das, was Gott für diesen Abschnitt bestimmt hat, was er der Gemeinde bestimmt hat, geschieht, was er Israel bestimmt hat, geschieht, was er den Völkern bestimmt hat, geschieht. Alles geschieht vor unseren Augen und unser Herr hat deutlich gesagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung, die Leibeserlösung naht. Und wir sind dem Herrn von Herzen dankbar. Ich möchte nur noch Bruder Tati erwähnen, dessen Herz am meisten brennt, am meisten. Er hat ja über 30 Länder mit mir gemeinsam bereist und gesehen und gehört, was der Herr auf Erden tut. Gott möge ihn ganz besonders segnen. Und wie gesagt, all unsere Brüder, auch wenn wir sie nicht namentlich nennen, ich könnte doch auf den Anfang zurückgehen, könnte das berichten, was Gott nach dem Heimgang Bruder Brenhams in unserem Lande, dann in der Schweiz, dann in Österreich und dann in der ganzen Welt und besonders zunächst in Osteuropa getan und dann in der ganzen Welt. Ich könnte von Land zu Land, von Stadt zu Stadt gehen. Und ich erinnere mich sehr gut an all die Brüder, die Gott von Anfang an segnen konnte. Und ich sage es jetzt einfach, geliebte Brüder in der Schweiz, Gott segne euch besonders. Und geliebte Brüder in Österreich, Gott segne euch auch besonders. Ich darf es hier einmal sagen, die wahrhaft Gläubigen aus diesen drei Ländern tragen das weltweite Werk Gottes von Anfang an. Und wenn ihr wüsstet, auch all die Stationen, die 118 Stationen, die wir weltweit betreuen und dafür Sorge tragen, dass sie existieren und weitergeben können, was Gott uns anvertraut hat. Die Kosten werden von den Gläubigen aus den drei deutschsprachigen sprechenden Ländern getragen. Und möge Gott seinen Segen in reichem Maße aus Gnaden schenken. Wir sind dem Herrn wirklich dankbar, direkten Anteil an dem zu haben, was der Herr für diesen Abschnitt bestimmt hat. Doch jedes Mal, wenn wir an dieser Stätte den Begriff Prophet erwähnen, dann, was denken dann die Leute? Ihr alle wisst, die Mormonen haben ihren Propheten, die Adventisten haben ihren Propheten oder Prophetin, die einen haben Ellen White, die anderen haben Mr. Russell, Prophet oder Prophetin. Und ich bitte, dass alle des islamischen Glaubens mir das nicht als böse anrechnen. Aber auch im Islam ist der Prophet das Allerwichtigste. Und nur weil eine Legende sagt, dass der Prophet Mohammed auf einem weißen Pferd gen Himmel ins Paradies genommen wurde und dass seine letzte Station, von der er ins Paradies auf diesem weißen Pferd hinaufgenommen werden oder wurde, wie sie glauben, war vom Tempelberg. Und aus dieser Legende, dass ihr Prophet vom Tempelberg in Jerusalem ins Paradies auf dem weißen Pferd geritten ist, haben sie den Anspruch auf den Tempelberg gestellt und das bis zum heutigen Tage. Wer aber in der Heiligen Schrift, in der göttlichen Urkunde nachliest, wird genau wissen, was mit Jerusalem von Gott aus bestimmt war und was in Zukunft geschehen wird. Gott, der Herr, hat doch die Ankündigung gegeben. Das Wort des Herrn wird aus Jerusalem kommen und die Belehrung vom Berge Zion, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde war in Jerusalem. Und in Jerusalem wird der Herr den Abschluss machen. Und wie in Matthäus 25 von Vers 31 geschrieben steht, dass der Herr sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen wird und alle Völker richten und sie voneinander scheiden wird, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Wir könnten auf so viele Bibelstellen eingehen, ja sogar bis hin zu Sacharja 14. Wenn Gott, der Herr, herabkommt und mit den Füßen auf den Ölberg tritt. Der Ölberg hat doch eine besondere Bedeutung. Gemäß Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 hat der Herr sich auf dem Ölberg hingesetzt, dem Tempel gegenüber. Und was geschah? Da hat er zu seinen vier Jüngern in besonderer Weise gesprochen, über das gesprochen, was geschehen würde, als Markus geleitet wurde, es so zu berichten. dass er sich gerade da auf dem Ölberg gesetzt hat, wo der Blick zum Tempel und zum Tempelberg war, durch das gesamte Tal hinunter, durch den Garten Gethsemane, bis dahin, wo der Tempel stand. Und dann hat der Herr sagen müssen, O Jerusalem, Jerusalem, wenn du zu dieser deiner Zeit erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Wir alle wissen, was in Johannes 19 geschrieben steht. Unser Herr zog in Jerusalem ein und die Jünger jauchzten und priesen Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Und der König der Ehren zog ein. Zweige wurden von den Bäumen gerissen. Der Weg wurde dekoriert und sie jubelten dem Herrn zu. Das waren die Jünger, die erkannt hatten, was zu ihrer Zeit geschah, wer zu ihnen gekommen ist, wer in ihrer Mitte ist. Und dann kamen die hohen Priester, die Schriftgelehrten und sagten dem Herrn, gebiete deinen Jüngern, dass sie schweigen. Und seine Antwort war, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Wohl denen, die zu ihrer Zeit erkannt haben, was Gott gemäß seinem Wort getan hat. Und das trifft natürlich auf unsere Zeit in besonderer Weise zu. Geliebte Brüder und Schwestern, wenn wir Bruder Brenhem als Prophet erwähnen, dann wirklich nur, weil es Gott der Herr in seinem Worte gesagt hat. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir sprechen doch nicht von einem Gemeindegründer, von irgendjemand, der irgendeine Lehre erfunden hätte, sondern von einem Mann, der im Auftrage Gottes stand, um jetzt in der letzten Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi das ursprüngliche Evangelium neu auf den Leuchter zu stellen. Zurück zum Anfang, zurück zum Wort, zurück zur Lehre der Apostel. Und wie Paulus schon damals mit allem Ernst sagen musste, in Galater 1, Vers 8, wer ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch gepredigt haben, der steht unter dem Fluch. Man kann von Segen reden, darüber predigen und trotzdem, wenn man in das heilige Wort hineinschaut, das ist ja der Spiegel, in dem wir uns sehen und erkennen dürfen. Und deshalb, geliebte Brüder und Schwestern, jede Glaubensrichtung hat das Recht zu existieren, zu sein, zu glauben, was sie festgelegt haben in ihren Glaubenssatzungen. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes, wie wir es eben gehört haben, wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Die Auserwählten Gottes stellen den Anspruch, zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Wirklich. Und wir sind der Überzeugung, dass wir hundertprozentig zum Wort zurückgekehrt sind. Und so, wie Paulus an die Epheser in Kapitel 2, Vers 20 schreiben konnte, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Die Propheten haben angekündigt, was geschehen würde, und die Apostel haben bestätigt, dass es geschehen ist. Und Brüder und Schwestern, wenn wir auch darüber nachdenken, dass der Herr Sorge dafür getragen hat, dass über und von der Wiederkunft Jesu Christi in 19 Bibelstellen nachgelesen werden kann. In 19 Bibelstellen steht in der deutschen Übersetzung das Wort Wiederkunft Jesu Christi. In den meisten Übersetzungen steht es vom Kommen Christi. Und wir sind Gott, dem Herrn, dankbar. Es gibt nur eine Wiederkunft, aber viele kommen. Und die Wiederkunft des Herrn ist doch in Johannes 14 angekündigt worden. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Und die Erfüllung wird bei der Wiederkunft des Herrn geschehen, wenn die Toten in Christo zuerst auferstehen und die Lebenden in Christo verwandelt werden und gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Wie dankbar können wir sein, um dann bei dem Herrn zu sein, am Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen. Brüder und Schwestern, wir werden einige Bibelstellen lesen, um uns zu zeigen, dass der Herr die Fragen, die gestellt wurden, beantwortet hat. Ihr alle wisst, es waren drei Fragen. Wann wird dies alles geschehen? Und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und das Zeichen des Endes der Welt? Und sagen wir auch das noch, selbst Politiker sprechen von der Endzeit in dieser Zeit. Warum? Die ganze Welt muss erkennen, dass es so nicht weitergeht. Und sagen wir es allen Leuten, dass Gott einen Heilsplan hat. Und so gewiss er die Welt in 6000 Jahren, ich meine 6 Tagen, geschaffen hat und am 7. Tage ruhte, so gewiss sind doch 6000 Jahre seit Adam vergangen, und die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor, und dann das 1000-jährige Reich, das 7. Jahrtausend, und danach bricht die Ewigkeit wieder an. Dann hört die Zeit insgesamt auf, und alle, die das ewige Leben empfangen haben, werden mit dem Herrn in Ewigkeit leben. Wir sind also In aller Nüchternheit muss es gesagt werden, am Ende der Endzeit angekommen. Und selbst in Matthäus 24, 14, als der Herr von der Endzeit sprach, sagte er doch, das Evangelium vom Reich muss allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann sogar bis hin zur Offenbarung 14, Vers 6, ein Engel fliegt durch den Himmel, um allen Völkern und Sprachen das ewig gültige Evangelium zu verkündigen. Gott hat doch in seinem Worte die Verheißungen und das, was geschehen würde, gesagt. Und wir sind Gott von Herzen dankbar, dass das unverfälschte, ewig gültige Evangelium allen Völkern zum Zeugnis gepredigt worden ist. Von den 193 Staaten und Ländern, die es auf Erden gibt, betreuen wir 174 direkt. Und die letzten 19 werden von denen betreut, die wir aus Gnaden betreut haben und weiterhin aus Gnaden betreuen können. Wir dürfen immer wieder ausrufen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Auch was die Endzeit betrifft und das Volk Israel. Wir sehen doch, was der Herr gesagt hat. Wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, alles ist vorausgesagt worden. Im Alten Testament hat er Israel als Feigenbaum bezeichnet, den er in der Wüste gefunden hat. Oh, wir sind von Herzen dankbar, dass wir die Erfüllung der biblischen Prophetie sehen und immer wieder neu hervorheben und betonen dürfen, was unser Herr sagte. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Und noch die Bemerkung hierzu, dass jetzt alle Völker durch Übertragung in den Hauptsprachen mithören können. Unsere Brüder übersetzen direkt in 17 verschiedene Hauptsprachen und dann wird weiter übersetzt und übersetzt in Landes- und Stammessprachen, so dass wirklich die ganze Welt erfährt, was Gott für diesen Abschnitt bestimmt hat. Und sagen wir auch das noch einmal, wenn wir den Begriff Prophet erwähnen, dann muss doch gesagt werden, was in Amos 3, Vers 7 geschrieben steht. Gott tut nichts auf Erden. Er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Nicht irgendjemand, der sich dann irgendwann als Prophet oder Prophetin ausgibt, sondern Gott tut nichts auf Erden, es sei denn, er offenbart sein Geheimnis, nämlich das, was er verheißen hat zu tun, dass er es zuvor seinen Knechten, den Propheten, offenbart und deshalb die Verheißung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Jetzt sind wir im Tag des Heils und der geht zu Ende, so gewiss er begonnen hat. Und Paulus hat es ja im 2. Korinther geschrieben, dies ist der Tag des Heils, die angenehme Zeit. Lesen wir aus dem Matthäus-Evangelium noch einmal die ganz bekannten Worte. Matthäus 24, Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie für sich allein waren, an ihn mit der Bitte heran, sage uns doch, wann wird dies geschehen? Sage uns doch, wann wird dies geschehen? Und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und der Vollendung der Weltzeit? Sage uns. Dasselbe haben auch wir zum Ausdruck gebracht. Nicht, was Menschen sagen, sondern, o Herr, sage du uns, rede du mit uns. Wir sind bereit, nur auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Und so wahr geschrieben steht, 7-mal in Offenbarung 2 und 3, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Gehen wir gleich weiter zu Matthäus 24, Vers 37. Hier wird der allgemeine Zustand in unserer Zeit beschrieben. Matthäus 24, Vers 37. Denn wie es einst mit den Tagen Noahs gewesen ist, so wird es auch mit der Wiederkunft des Herrn oder des Menschensohnes sein. So wie es zur Zeit Sodoms und Gomorras, zur Zeit Noahs war, so wird es zu der Zeit sein, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Dann in den Versen, vielleicht gehen wir direkt zur 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Vers Kapitel 3, Vers 13. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Ja, er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit sein werden, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen kommt. Wir alle wissen, und so steht es ja auch im 1. Thessalonicher 4, dass der Herr die Entschlafenen mit sich bringt, wenn er wiederkommen wird. Aber hier die Mahnung, dass wir tadellos und bereit sein sollen, wenn der Herr wiederkommt, um dann mit ihm hinaufzugehen. Dann im 1. Thessalonicher, im 4. Kapitel, die Verse 15 und 16 sind ja besonders an viele Brüder gerichtet, die doch endlich Gottes heiliges Wort allein gelten lassen müssen. Nicht davon reden, dass der Prophet noch wiederkommen muss und dass er einen Dienst im Zelt haben muss, um die Vollendung zu geben und zu tun. Nein, wie wir gestern gelesen haben, der Herr selber wird sich erheben, der Herr selber wird sein Erlösungswerk vollenden. Bitte, bitte, Brüder, hört auf, etwas zu lehren, das nicht in Übereinstimmung mit dem heiligen Worte Gottes ist. Amen. Gott hat einen Propheten gesandt, um allen Deutungen ein Ende zu machen und das Wort auf den Leuchter zu stellen. Und dabei bleibt es, bis der Herr wiederkommt. Wer in Deutungen bleibt, der wird zurückbleiben. Lasst mich auch das noch deutlich, aber sehr ernst betonen. Gott wird keine Irrlehre und Irrtümer entrücken. Das ist unmöglich. Gott ist wahrhaftig. Und wie wir es gehört haben, auf dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Und wer in ihm ist, ist in seinem heiligen Worte und wird von der göttlichen Wahrheit durchdrungen. Hier steht's, 1. Thessalonicher 4, 15 und 16. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Nicht eine Meinung, sondern aufgrund eines Wortes des Herrn. Also, so spricht der Herr. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben, denn der Herr selbst, nicht ein Prophet, nicht eine Offenbarung, sondern denn der Herr selbst, der auferstanden ist, der gen Himmel gefahren ist, leiblich auferstanden, leiblich gen Himmel gefahren, wird leiblich wiederkommen und wir werden die Verwandlung unserer Leiber erleben bei der Wiederkunft des Herrn. So wie unser Herr in einem sterblichen Leibe zu Grabe gelegt wurde, aber in einem unsterblichen Leibe auferstanden ist, so haben wir die Garantie, dass unsere sterblichen Leiber verwandelt werden und wir werden ihm gleich sein. Also Respekt vor Gottes Wort. Und dann in Vers 16, denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt. Diese drei Dinge geschehen direkt bei der Wiederkunft des Herrn. Hier geht es nicht mehr um eine Botschaft an Lebende, sondern der Weckruf ist an die in Christo Entschlafenen gerichtet. Wir müssen Gottes heiliges Wort respektieren, damit es uns in dem gesamten Zusammenhang aus Gnaden geoffenbart wird. Wie hier geschrieben steht, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Kann es noch klarer gesagt werden? Gottes heiliges Wort ist klar und deutlich für alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, der das Wort inspiriert hat. Wir müssen denselben Heiligen Geist, die gleiche Inspiration und Offenbarung haben, die Männer Gottes hatten, die das Wort Gottes niedergeschrieben haben. Und dann hat keine Deutung mehr Platz, sondern geoffenbartes, teures, heiliges Wort. Und ich stelle aus 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel, 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, hier Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos, möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Alles im Worte Gottes. Geist, Seele und Leib. Wir glauben, wie die Schrift sagt, und wir haben die letzte Botschaft gehört, sind aus allem herausgekommen, denn das ist der letzte Ruf. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Bis hin zur Offenbarung 18 lesen wir solch einen Text. Brüder und Schwestern, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, die letzte Botschaft zu hören, zu glauben und zu befolgen. Wirklich aus allen Lehren, aus allen Überlieferungen, die in allen christlichen Kreisen und Kirchen und Gemeinden sind, herausgekommen, im Wort der Wahrheit geheiligt, im Blut des Lammes gewaschen, als kristallklare Braut des Lammes werden wir unserem Bräutigam begegnen und das Mahl mit ihm halten. Deshalb steht geschrieben, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. O, welch ein Heilsplan Gottes! Gott, der Herr, hat Sorge dafür getragen, dass am Ende der Gnadenzeit alle biblischen Wahrheiten und dazu gehören auch die biblischen Erlebnisse von den Gläubigen gemacht werden. Denn unser Herr sagt ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Brüder und Schwestern, in der Wiedererstattung muss es und wird es geschehen. Denn das hat unser Herr gesagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird gerettet, der wird erneuert, der wird wiedergeboren, der wird mit Heiligem Geist erfüllt. Denn so steht es geschrieben. Da sprach unser Herr von dem Geist, der über uns kommen sollte. Und Johannes der Täufer hat es doch auch betont. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern weltweit, nehmt diesen Vers mit nach Hause, bewegt ihn. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er von dem Geist, der über uns kommen würde. Und ihr wisst, zu Pfingsten, durch die Geistesausgießung ist der Geist gekommen. Und Ströme lebendigen Wassers, Ströme des Segens flossen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Über wen? Über die, die im Namen des Herrn im Gebet versammelt waren, die der Botschaft Johannes des Täufers Glauben geschenkt hatten, in der Erwartung, mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft zu werden. Genauso ist es in unserer Zeit. Wir haben der Botschaft Glauben geschenkt und durch den Spätregen und das letzte Geisteswirken werden Ströme lebendigen Wassers fließen wie noch nie, und die Gegenwart des allmächtigen Gottes wird offenbar werden, so wie wir es gestern betrachtet haben. Der Herr wird sich erheben und er wird sein Werk vollenden. Gelobt und gepriesen sei unser Herr jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Mögen alle überall aufstehen und wir werden gemeinsam dem Herrn danken. Geliebter Herr, du treuer Gott, wie kostbar ist dein heiliges Wort. Und wir nehmen jedes Wort im Glauben auf und an. Schenk uns zum Glauben den Gehorsam, die völlige Hingabe aus Gnade, so dass es dahin kommt, dass dein Wille wie im Himmel, so auch auf Erden, durch die Gemeinde geschehen kann. Und dein Wille ist die Herausrufung, die Zubereitung, die Vollendung deiner Brautgemeinde. Geliebter Herr, du hast Gnade geschenkt. Du hast einen Propheten gesandt, wie du verheißen hast. Und wir haben die Zeit der göttlichen Gnadenheimsuchung erkannt. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass du dein heiliges Wort neu auf den Leuchter gestellt hast. Geliebter Herr, über jedes Thema könnten wir stundenlang weiterreden. Rede du zu allen, die in Kürze heute dein Wort gehört haben. Und schenk uns allen den Glauben und den Gehorsam und aus Gnaden werden wir die Vollendung erleben, so gewiss du es verheißen und tun wirst. Wir danken dir, geliebter Herr, dass du in allen Völkern und Sprachen dein Volk hast, deine bluterkaufte Schar. Wir danken dir für die Zubereitung und wir danken dir schon jetzt für die Vollendung, die wir aus Gnaden miterleben werden. Noch einmal rühmen wir die Kraft deines Blutes, des Blutes des neuen Bundes. Wir danken dir für die Kraft deines Wortes, das du uns geoffenbart hast. Und wir danken dir für den Heiligen Geist. Und wir danken dir schon jetzt, dass du den Spätregen aus Gnaden schenken und dass Ströme lebendigen Wassers fließen werden, dass deine heilige Gegenwart offenbar wird zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Geliebter Herr, deine bluterkaufte Schar, sei gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes in allen Völkern, Sprachen, ja weltweit. Dir, dem alleinigen Gott, Amen, dem wahren Gott, sagen wir Dank auch für diesen Tag und für dein teures und heiliges Wort. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Amen.